Das Predigtthema könnte man überschreiben, ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet, an das Gute im Menschen glauben, Fragezeichen. Oder sollte ich vielleicht doch besser sagen, nicht an das Gute im Menschen glauben? Klingt ein bisschen provokant, soll auch provokant gemeint sein. Ich möchte das aber jetzt nicht einfach so freischwebend da weitermachen, sondern auf einen Bibeltext stellen, und zwar ich lese Römer 3, Vers 9 bis 24. Da schreibt Paulus, was heißt das nun? Sind wir als Juden im Vorteil? Ganz und gar nicht. Denn wir haben vorher die Anklage erhoben, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Herrschaft der Sünde stehen. Wie es in der Schrift heißt, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Es gibt keinen Verständigen, keinen, der Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden, alle miteinander taugen nichts, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und ihre Zunge betrügen sie. Mit ihrer Zunge betrügen sie. Schlangengift ist auf ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Gehässigkeit. Schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verderben und Unheil sind auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Die Gottesfurcht steht ihnen nicht vor Augen. Wir wissen aber, wer das Gesetz sagt. Was das Gesetz sagt, sagt es denen, die unter dem Gesetz leben. Damit jeder Mund verstummt und die ganze Welt vor Gott schuldig wird. Denn die Werke des Gesetzes wird niemand, durch Werke des Gesetzes wird niemand vor ihm gerecht werden. Durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus, offenbart an alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Wenn Politiker mit christlichem Hintergrund davon reden, wie wichtig ihnen das humanistisch-christliche Weltbild sei, dann weiß ich meistens nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Natürlich bin ich über jeden Politiker froh, der irgendwie seinen Dienst als Politiker von seinem christlichen Glauben heraus tut. Ich glaube, da können wir für dankbar sein. Und der Verantwortung dafür unser Gemeinwesen übernimmt. Das Problem ist, dass hier zwei Dinge miteinander vermengt werden, die wirklich nichts miteinander zu tun haben und sich wirklich wie Feuer und Wasser zueinander verhalten. Der Humanismus und der christliche Glaube gehen jeweils von einem völlig unterschiedlichen Menschenbild aus. Und sie haben, diese beiden Menschenbilder sind völlig konträr zueinander und haben nun wirklich nichts miteinander zu tun. Genau zu diesem Thema hatte ich vor etlichen Jahren über E-Mail eine interessante Auseinandersetzung mit einem Professorenkollegen hier an der Fachhochschule in Dortmund. Es fing damit an, dass er mir sagte, dass er als Atheist und Humanist zwar nicht an Gott, dafür aber an das Gute im Menschen glauben würde. Dass ihm dieser Glaube an das Gute im Menschen sehr wichtig und wertvoll sei. Nur, ich wollte ihn nicht unbedingt verletzen. Mein ist ja auch so ein Stückchen, drückt das ja auch Sehnsucht aus. Vielleicht auch Sehnsucht, versteckte Sehnsucht nach Gott, die dahinter stehen könnte. Aber ich musste ihm doch ganz klar und deutlich widersprechen und ihm klar machen, dass ich eben nicht an das Gute im Menschen glaube und dass der Mensch oder dass der Mensch im Wesentlichen vom Guten bestimmt sei. Und ich glaube, dass ich dabei auch das Neue Testament auf meiner Seite habe. Paulus beschreibt im ersten Teil des Römerbriefes anhand der moralischen Qualitäten von Heiden und Juden, dass keiner von ihnen, wirklich keiner von ihnen, den Maßstäben, die Gott an unser Leben anlegt, genügen kann. Keiner. Alle kommen zu kurz. Alle versagen letztlich. Die Heiden, die hier als Typ eines Menschen gesehen werden, der Gott nicht kennt und der auch nicht nach ihm fragt und nur sein eigenes Programm lebt, diese Heiden erliegen dem Zwang ihrer Begierden und das, was ihnen, obwohl ihnen ihr Gewissen eigentlich gezeigt hat, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass etwas Entscheidendes an ihrem Verhalten nicht stimmt. Ein Gewissen, das funktionierte, obwohl sie das Gesetz Gottes nicht kannten. Aber auch die Juden, die für den Typus des Menschen stehen, die nach Gottes Willen fragen, die peinlichst genau diesen Willen Gottes erfüllen wollen, auch sie scheitern kläglich dabei, das Gute zu tun, was sie von anderen, aber auch von sich selbst einfordern. Alle sind gescheitert, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Alle, Vers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Allen Gruppen gemeinsam ist, dass sie irgendwie auf ihre eigene Kraft vertraut haben, auf ihre eigenen moralischen Fähigkeiten und nicht auf die Kraft Gottes in ihrem Leben. Warum ist Paulus da so hart? Sieht er nicht, dass es auch in jedem Menschen was Positives gibt, das man nicht einfach ignorieren kann? Sollen wir also jetzt allen Menschen nur noch mit Misstrauen begegnen und völlig ängstlich keinem anderen mehr über den Weg trauen? Das wäre ja auch irgendwo schon fast krankhaft, denke ich. Wenn wir uns und andere nur noch negativ sehen, dann können wir wirklich in der Tat einpacken. Irgendwo brauchen wir Vertrauen zueinander. Dann kann es keine Hoffnung und keine Lichtblicke mehr für die Menschheit geben. Dann können wir einpacken. Dann sind wir restlos am Ende. Ist das wirklich so? Hat Paulus das wirklich so gemeint? Nein. Keinesfalls. Deshalb, und um das zu verstehen, ist es ungeheuer wichtig, dass wir ja jetzt nicht nur einen Vers aus dem Römerbrief herausklauben und uns den anschauen, sondern dass wir auch mal irgendwo fragen, in welchem Kontext, in welchem größeren Zusammenhang steht das Ganze denn? Nachdem Paulus so klar und unmissverständlich geschildert hat, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, markiert der Vers 21 nun das etwas wirklich revolutionär Neues begonnen hat. Und dieser Vers fängt deshalb mit einem Jetzt aber an. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Es geht um Gottes neue Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit, Gottes neue Gerechtigkeit. Es geht um etwas, was wir Menschen uns selbst nicht erarbeiten oder verdienen können. Vers 22b, und es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung von Jesus Christus. Was hier steht, das ist wirklich die Mitte des Evangeliums. Wir werden vor Gott, von Gott gerecht gesprochen, ohne unser Verdienst, ohne dass wir das Geringste wirklich dazu beitragen können. Allein aus Gnade und bedingungslos. Es bringt gar nichts, dass wir, wenn wir versuchen würden, unsere menschlichen Verdienste und Errungenschaften Gott gegenüber ins Feld zu führen. Sie sind nichts wert. Sie können nichts dazu beitragen, uns Gott gegenüber ins rechte Licht zu rücken, zu stellen oder irgendwelche Pluspunkte auf unserem Seelenkarma einzuhäufen. Wir stehen vor Gott wirklich völlig nackt und als Bettler da, aber, davon wird im Weiteren natürlich die Rede sein, um gleichzeitig von ihm bedingungslos geliebt zu werden. In dem schönen alten Lied Stern, auf das ich schaue, ich glaube, wir singen es hinterher auch noch oder hören es, da kommt es in einer Strophe wunderbar zum Ausdruck. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Uns könnte geholfen werden und wir würden wirkliche Befreiung erfahren, wenn wir das wirklich gelten lassen würden, akzeptieren würden. Aber solange wir immer noch meinen, wir selbst könnten irgendetwas dazu beitragen, vor Gott als Gerechter oder Gerechte dazustehen, haben wir den Schuss eigentlich immer noch nicht gehört und müssen sehen, wie wir mit unserer Misere selbst klarkommen. Wir werden mit Pauken und Trompeten scheitern, wenn wir auf unsere Anständigkeit, unsere moralische Überlegenheit und unser Gutmenschentum vertrauen. Das gilt übrigens auch, wenn wir uns Gott gegenüber als Sünder darstellen wollen. Es gibt ja auch so Leute, die fahren so diese Tour, ach, ich bin ja nur ein armer Sünder, und wird auf die Tränendrüse gedrückt. Ja. Also Dietrich Bonhoeffer hat das mal interessanterweise sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, wenn ich aufhöre, aus mir selbst etwas zu machen, einen Heiligen oder Kirchenmann oder was weiß ich, dann werfe ich mich Gott ganz in die Arme, schreibt er. Dann wache ich mit ihm in Gethsemane. Also wir sollten wirklich aufhören, damit aufhören, Gott gegenüber etwas darzustellen. Das funktioniert nicht. Er kennt uns ohnehin, er durchschaut uns. Gott kann uns wirklich nur dann helfen, wenn wir ihm unsere leeren Hände wirklich öffnen, damit er sie füllen kann. Von Martin Luther stammt das schöne Wort, und ich glaube, das ist auch etwas, was er sogar noch am Sterbebett gesagt hat. Wir sind Bettler, das ist wahr. Ich glaube tatsächlich, dass uns viele falsche Einschätzungen, Enttäuschungen und Katastrophen erspart geblieben wären, wenn wir uns den Realismus der Bibel diesbezüglich mehr und mehr zu eigen machen würden. Also wir müssen eigentlich nur die Nachrichten uns anschauen oder auch manche Kommentare im Fernsehen, um das wirklich zu sehen. Es gibt genügend Beispiele für Fehleinschätzungen, die von vielen Menschen bitter bezahlt wurden. Ich denke zum Beispiel an die Verhandlungen des britischen Außenministers Neville Chamberlain in den späten 30er Jahren. Es gibt dann noch so alte Wochenschaubilder, wo er dann oben zum Obersalzberg pilgert, um mit Hitler zu sprechen, eine Tasse Tee zu trinken. Er glaubte, durch Verhandlungen mit Adolf Hitler den Krieg verhindern zu können. Und er war fest davon überzeugt, dass man diesem Herrn Hitler doch vertrauen könnte, dass er keinen Krieg wolle. Es kam natürlich völlig anders. Wie wir alle wissen, Krieg, Völkermord, 6 Millionen ermordete Juden, 4 Millionen Kriegstote und grenzenloses Elend waren die Folgen. Kann ein Mensch wirklich so abgrundtief böse sein, um solche Folgen wissentlich und willentlich hervorzurufen? Ja, er kann es. Und ich denke so, ich will mich da nicht vertiefen, aber an viele Situationen in vielen Städten, in denen es schon gewisse No-Go-Areas gibt, bestimmte kriminelle Clans, Parallelgesellschaften errichten, ganze Stadtviertel zu No-Go-Areas werden, in denen es Polizei und Verwaltung immer wieder schwer wird, Sicherheit und für öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich sind nicht alle Migranten, die zu uns gekommen sind, böse Menschen. Das ist Quatsch. Das erzählen manche Leute von rechts, aber das stimmt nicht. Viele haben sich zum Glück sehr gut bei uns integriert. Das muss man immer mal wieder sagen. Und sie sind wirklich eine Bereicherung für unser Land. Ich kenne auch solche Leute, wo ich sagen würde, es ist doch toll, dass sie bei uns sind. Ja. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, auch vielleicht mit nicht sichtbarem Migrationshintergrund, die durch ihre schwierige Biografie auf die schiefe Bahn geraten sind und die, ja, man muss es sagen, vielleicht auch abgrundtief böse sind. Aber wer sagt so etwas heute noch? Darf man so etwas überhaupt heute noch sagen, dass ein Mensch böse ist? Viele Menschen haben ja heutzutage Angst, überhaupt bestimmte Dinge zu sagen, weil sofort die Sprachregulierung zuschlägt. Das sagt man nicht mehr, das darf man nicht mehr sagen. Früher vielleicht, heute nicht mehr. Ich bin da sehr skeptisch. Damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, natürlich gibt es solche abgrundtief böse Menschen auch unter uns Deutschen, ohne Migrationshintergrund. Aber selbst da, wo es als schwierig und anstößig empfunden, wenn man in der Öffentlichkeit davon redet, dass ein solcher Mensch schlichtweg böse ist. Es sind ja angeblich immer die Verhältnisse, das System oder die Gesellschaft, die schuld ist. Wir kennen das alles und niemals der Einzelne. Und so kommt es dann auch häufig in der Rechtsprechung zu dieser oft zu beobachtenden Verdrehung, dass aus dem Opfer der Täter und aus dem Täter der Opfer gemacht wird. Das Opfer gemacht wird. Also ich will das nicht weiter fortführen, aber wir merken, wie sehr diese falsche Vorstellung, dass der Mensch an sich gut ist, uns immer wieder in bestimmte Fallen in der Öffentlichkeit, in der Politik reinrassen lässt. Aber ich bin mit dieser Beobachtung doch noch völlig in einer falschen Spur. Ich hätte nichts, aber auch gar nichts von dem verstanden, was Paulus hier sagen will, wenn ich nun gleichsam mit dem Zeigefinger auf diese bösen Menschen zeige und überhaupt nicht begreifen will, dass ich selber gemeint bin. Dass das Böse auch in mir wohnt und präsent ist. Auch wenn es deshalb, weil ich wohlbehütet aufgewachsen bin und bewahrt geblieben bin, bisher nicht zum Zuge kam, kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Aber das ist nicht mein Verdienst, das ist Bewahrung. Ich habe nur Glück gehabt, dass diese ganze negative Energie, die auch in meinem Inneren wohnt, bisher nicht zum Zug gekommen ist, jedenfalls nicht so deutlich zum Zug gekommen ist. Einbilden sollte ich mir darauf wirklich nichts. Und ich sollte Gott dafür danken, dass er mich einen Lebensweg geführt hat, der mich vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Also, Klappe halten und ganz schön ruhig sein. Ist das die Quintessenz dieses Predigttextes? Natürlich nicht. Unser Text steht im Römerbrief an einer Schnittstelle genau zwischen dem, was aus der Sicht Gottes über uns Menschen und unser Tun und Treiben zu sagen ist und dem, was Gott getan hat für uns. Eigentlich müsste hier ab Vers 21 ein neues Kapitel kommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Mensch, der so diese Kapitel- und Verseinteilungen gemacht hat in der Bibel, die stehen ja nicht im Urtext drin, ja, der war oft mit dem Pferd unterwegs und immer wenn er dann in ein Schlagloch kam, dann kam ein neues Kapitel, also mehr oder weniger zufällig. Also an der Stelle kann man es glauben, eigentlich müsste hier ein neues Kapitel kommen ab Vers 21, aber es geht mit Kapitel 3 weiter. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und dem Propheten, die Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus Christus offenbar für alle, die glauben. Jetzt aber, also hier beginnt etwas völlig Neues und noch nie Dagewesenes. Da wird zunächst gesagt, dass das, was Gott hier auf den Weg gebracht wird, am Gesetz vorbeigeht. Das Gesetz jedenfalls, das, was die Menschen aus den Geboten Gottes gemacht haben, schreibt bis in die kleinsten Details vor, wie Menschen zu leben haben, angeblich um Gottes Willen zu erfüllen. Aber durch das Gesetz wird nichts besser. Es wird wirklich nichts besser. Und das war es eigentlich genau, was Paulus schmerzhaft, als er zum Glauben an Jesus Christus fand, einsehen und eingestehen musste. Er hat immer an das Gesetz vertraut. Mit dem Gesetz können nur die schlimmsten Auswüchse des Bösen so einigermaßen in Schach gehalten werden. Deshalb brauchen wir das Gesetz in unserem Staat, nichts gegen Gesetze. Also ich werde nicht politisch werden, aber ich gestehe es, dass ich meine Probleme mit bestimmten Richtungen, politischen Richtungen und Parteien habe, die ihr Heil ausschließlich in Verordnungen, Gesetzen, Bevormundungen und Paragraphen suchen. Ja, Gesetze müssen sein in der Welt, aber sie sind nur ein notwendiges Übel. Der Bürokratie- und Paragraphendschungel ist längst schon viel zu groß und undurchschaubar und undurchsichtig in unserem Land. Bei diesem menschlichen Reglementierungswahn kommt außer Frust und Freiheitsberaubung nichts bei raus. So wird man den Menschen nicht gerecht. Gott ist deshalb einen radikal anderen Weg gegangen. Sein Weg ist die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus offenbar für alle, die glauben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ob ihr euch solche Dinge vorstellen könnt. So manchmal ist es ja so, dass einen Menschen loben, tut ja manchmal gut, ne? Wenn man irgendwo anerkannt wird für das, was man tut. Aber vielleicht gibt es manchmal auch so die Situation, dass wenn solche Lobeshymnen einen erreichen, dass man da so hinter sich guckt und sagt, meint er eigentlich mich oder steht da noch jemand dahinter? Ja? Vielleicht hat er den ja gemeint. Also zu mir passt das eigentlich überhaupt nicht. Da wird mir doch etwas zugesprochen, was ich gar nicht ausfüllen kann, was ich gar nicht bin. Und genauso ist es, wenn Gott einen Menschen gerecht spricht. Da wird mir eine Gerechtigkeit zugesprochen, die ich nie gelebt habe und die ich auch nie leben können werde. Das bin ich gar nicht. Oder doch? Vielleicht hilft uns noch ein anderes Bild ein wenig weiter, um das Gesagte zu ergänzen. Wir stehen vor Gott, unserem Richter. Das Urteil über uns ist vernichtend. Keine Gnade vor den Augen des Richters. Aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Unser Rechtsanwalt und unser Beistand, im Griechischen steht da das Wort Parakles, der kommt und betritt die Szene. Es ist Jesus Christus, unser Herr. Und er sagt zum Richter: Vater, es stimmt alles, was du dir gegen diesen Menschen vorzubringen hast. Ich kann und will das nicht leugnen. Aber trotzdem ist es wirklich nur die halbe Wahrheit. Denn ich selbst habe diese ganze Schuld auf mich genommen und am Kreuz getragen. Ich bin für diesen Menschen eingetreten. Ich stehe für ihn. Und mit diesen Worten schiebt er sich mit seiner Person zwischen den Angeklagten und den Richter. Und dann sagt der Vater: Schau nicht auf diesen Menschen, wenn du urteilst. Schau auf mich. Sieh mich an. Habe ich mich wirklich so verhalten? Oder das getan, was du diesem Menschen gerade vorwirfst? Und der Richter sieht nicht mehr den schuldig gewordenen, sondern Jesus, seinen Sohn und unserem Beistand. Und das Urteil, das er jetzt zu sprechen hat, ist ein völlig anderes. Das ist Gerechtigkeit von außen, außerhalb meiner selbst. Die Reformatoren haben an dieser Stelle immer das lateinische Wort benutzt, extra nos. Nos kennen wir, ist uns, Cosa Nostra ist unsere, ist die Mafia, aber nos heißt uns, ja. Und extra ist also außerhalb. Außerhalb unserer selbst. Mir wird etwas zugesprochen, was ich gar nicht bin. Gott sieht mich so durch die Augen Jesu. Und das Erstaunliche an allem ist, Gott der Richter und Jesus der Beistand und Gottes Geist sind eins. Das ist das Unglaubliche, was die Kirchenväter mit dem Begriff der Dreifaltigkeit Gottes zum Schreiben versucht haben. Ich gestehe, ich kapituliere vor diesem Geheimnis und verstehe es letztlich nicht. Aber es macht mich unglaublich froh und glücklich. Also noch einmal, die neue oder fremde Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott Menschen, die ihm vertrauen, durch die Augen Jesu sieht. Gott sieht auf Jesus, wenn er mich sieht. Es gibt im Neuen Testament ein sehr bekanntes Gleichnis. Im Grunde genommen klang es schon in der Anmoderation an. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Also, wir kennen all die Geschichte. Der verlorene Sohn, der in der Fremde war, der ausgebrochen war aus der Enge des Hauses, des elterlichen Hauses, kommt wieder zurück, nachdem er also total heruntergekommen ist und verloddert. Und er entschließt sich, zu seinem Vater zurückzugehen. Ich lese ab Vers 20. Da brach er auf, ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann sagt der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagt zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm den Ring an die Hand, zieht ihm die Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren, ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Der Vater erwartet ihn an der Haustür. Ja, er hat immer schon während der gesamten Zeit der Abwesenheit seines Sohns auf ihn gewartet. Mit offenen Armen. Und dann steht dieser heruntergekommene Typ vor ihm. Und jetzt die entscheidende Frage: Wie sieht der Vater ihn? Sieht er die Lumpen, in die er eingehüllt ist? Sieht er den Schmutz an seinem Körper? Sieht er die Läuse und die Verletzungen? Ich muss irgendwo diesen Witz mal ganz kurz loswerden. Hat sich so ein kleines Mädchen in Berlin verlaufen. Die sind ja immer so ein bisschen frecher, die Leute, ja. Und kommt zu so einer vornehmen Dame, fragt nach dem Weg, ja. Und dann sagt die Dame: Hör mal, erstmal sagst du bitte und dann nimmst du mal die Hände aus den Hosentaschen. Und was sagt die Kleine? Nee, da verlaufe ich mir lieber. Gott ist anders. Er sagt nicht zum verlorenen Sohn: Hör mal, putz dir mal die Nase und nimm die Hände aus den Hosentaschen. Nee. Oder mach mal ein Entlausungsprogramm. Nein. Er nimmt den Sohn vorbehaltlos. Vorbehaltlos in seine Arme. Er liebt ihn wie sein eigenes Fleisch. Und genau das ist die Mitte des Evangeliums. Wenn du glaubst, dass unser Gott davor zurückschrecken würde, dich in deiner zerlumpten und heruntergekommenen Gestalt mit deinen Flöhen und Wanzen und deinem ganzen widerlichen Dreck in die Arme zu nehmen, dann hast du dich gewaltig getäuscht. Er nimmt dich so an, wie du bist. Du musst zwar nicht so bleiben, wie du bist, das ist richtig. Er wird dich neu einkleiden. Er wird dir den Ring als Zeichen der Kindschaft geben. Aber kommen darfst du, wie du bist. Kommen darfst du, wie du bist. Keine Entlausungsbehandlung vorher. Keine Umerziehungsmaßnahmen vorher. Nicht irgendwo, dir muss man erst noch das richtige gesellschaftliche Bewusstsein beibringen. Also, entschuldige mal, diese ganzen Umerziehungsmaßnahmen kann man alle in die Tonne kloppen. Sie sind alle nichts wert. Deshalb macht Gott das auch nicht mit uns. Nein. Alles das fällt flach. Und keine Instruktionen vorher, wie man sich nun in besserer Gesellschaft verhalten muss. Auch nicht. Gott nimmt dich so an, wie du bist, weil er dich durch die Augen Jesu sieht. Es ist wirklich umwerfend, sich von Gott so umarmen zu lassen. Darum, und genau darum, weil das so ist, bekenne ich, dass ich eben nicht an das Gute im Menschen glaube, wie der Humanismus es tut. Ich kenne mich nämlich selbst viel zu gut, als dass ich an solch einen Blödsinn glauben könnte. Aber ich glaube, dass Gott selbst mir das Gute von außen her, extranos, von außen her, als eine Gerechtigkeit, die von außerhalb meiner selbst kommt. Also eine Gerechtigkeit, die eben nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Dass Gott mir diese Gerechtigkeit zuspricht. Ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen, was der Theologe Helmut Thielicke gesagt hat. Ich komme immer wieder auf diesen Text zurück, der gilt wirklich für die Ewigkeit. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Amen.